NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Miedler. Schönen guten Abend. Wie geht es weiter mit dem Euro-Rettungsschirm für Griechenland? Das wüsste Ministerpräsident Papandreou gerne, der heute in Berlin zu Gast ist. Das wüsste auch US-Präsident Obama gerne, der das Euro-Krisenmanagement gerade wieder heftig kritisiert hat. Und das wollte auch die Regierungskoalition wissen, die heute probehalber abgestimmt hat, ob sie denn am Donnerstag im Bundestag wohl eine eigene Mehrheit für den geplanten Rettungsschirm zusammenbekommt. Zu all diesen Themen gleich mehr. Außerdem BGH-Urteil zur Lehman-Pleite. Anleger haben keinen Anspruch auf Schadenersatz. Dazu auch der Kommentar. Und Schalke 04 hat einen neuen, alten Trainer. Die Zeit drängt für Griechenland. Ohne Hilfe ist das Land in 2 Wochen pleite. Unter anderem deshalb ist der griechische Ministerpräsident Papandreou heute nach Deutschland gekommen. In 1,5 Stunden wird er mit Bundeskanzlerin Merkel zu Abend essen. Heute Vormittag haben sich die beiden bereits getroffen beim Tag der deutschen Industrie in Berlin. Zunächst ging es aber um die Politik in Deutschland, berichtet Arne Meyer.
Unmittelbar nachdem Hans-Peter Keitel im Berliner Kongresszentrum ans Rednerpult tritt, ist schnell klar, dem BDI-Präsidenten steht der Sinn heute nicht nach diplomatischen Floskeln. Ganz im Gegenteil, Keitel zieht zum Beispiel Halbzeitbilanz nach 2 Jahren schwarz-gelb. Und die fällt verheerend aus, egal ob Steuer-, Energie- oder Finanzpolitik, Union und FDP kommen bei ihm nicht gut weg. Und der Saal applaudiert kräftig, als Keitel fragt:
Warum gibt die Politik so wenig auf die Einschätzung derer, die unter den heutigen und den künftigen Rahmenbedingungen Wachstum und Wohlstand erwirtschaften müssen?
Nutzen Sie unseren Rat, so lautet Keitels Appell an die Bundesregierung. Das gilt ausdrücklich auch für die momentane Euro-Krise, die nach Meinung Keitels weniger eine Krise der europäischen Gemeinschaftswährung ist. Hauptverantwortlich dafür ist die hohe Verschuldung der westlichen Industriestaaten. Keinen Zweifel lässt Keitel aufkommen, als es um die Unterstützung Griechenlands geht. Die deutsche Industrie steht für Investments bereit und zeigt sich solidarisch mit dem klammen Staat. Das betont der BDI-Präsident.
Es geht um die Verantwortung, uns an dem messen zu lassen, was wir in schwieriger Zeit selbst in Anspruch genommen haben, nämlich eine Solidarität, die auch Opfer fordert.
Als Keitel diese Sätze spricht, hören im Publikum 2 besonders interessiert zu. Griechenlands Ministerpräsident Yorgos Papandreou und Angela Merkel. Am Abend kommen beide nochmal im Kanzleramt zusammen. Beim Tag der deutschen Industrie sind sie zuvor als Gastredner geladen. Den Anfang macht der Grieche. Er spricht leidenschaftlich und mit viel Pathos. Viele meiner Landsleute fragen mich, schaffen wir das? Hat unser Land eine Chance? Yes, we can, sage ich denen dann immer. Denn das von internationaler finanzieller Unterstützung abhängige Griechenland sei nicht arm, sondern in der Vergangenheit falsch gemanagt worden. Deswegen befinde sich seine Heimat in einem schmerzhaften Prozess. Erstens leihen wir uns jetzt das Geld, um es auch zurückzuzahlen. Und zweitens investieren wir damit in unsere Stärke, nicht um noch abhängiger zu werden, sondern um unsere Abhängigkeit zurückzugewinnen. Nicht um mit geliehener Stärke zu leben, sondern um unsere eigene griechische Stärke aufbauen zu können.
Greek strength.
Und damit nicht genug. In Griechenland stehe nicht mehr und nicht weniger an als die Wiedergeburt einer ganzen Nation. Dafür wolle er keinen Applaus, sondern für diesen jahrelangen Prozess bitte er um Anerkennung und Respekt.
Many ask me, but do you have the support?
Viele fragen mich dann, haben Sie denn dafür überhaupt die Unterstützung? Darauf antworte ich immer, das ist nicht mein Problem. Mir geht es darum, das Land zu retten. Ob ich wiedergewählt werde, darum geht es mir nicht.
My problem is to save the country.
Respekt und Anerkennung für die Leistung Griechenlands, Äußerungen aus den Reihen der Bundesregierung, von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler etwa in der Vergangenheit, der ein Ende der Denkverbote und eine damit verbundene Möglichkeit einer kontrollierten Insolvenz auch von Euro-Staaten ins Spiel gebracht hatte, haben den Eindruck vermittelt, Schwarz-Gelb hat in diesem Punkt noch Nachholbedarf. Vielleicht auch deswegen stellt sich die Kanzlerin kurz darauf ans Rednerpult und sagt, Respekt für die Leistung Griechenlands.
Und wir werden alle erwünschte Hilfe dazu von deutscher Seite leisten, dass Griechenland wieder Vertrauen gewinnt. Im Sinne der Freundschaft, im Sinne der Partnerschaft und nicht im Sinne des Aufoktroyierens. Das sage ich hier ausdrücklich.
Zudem wirbt Merkel für den Euro und für ein Ja des Deutschen Bundestages übermorgen bei der Abstimmung über den Euro-Stabilisierungsmechanismus EFSF. Schließlich wisse Deutschland, dass Europa für die Bundesrepublik eine Frage des Wohlstands und der Selbstbehauptung sei.
Und dieses Werben für den Euro-Rettungsschirm war auch an die eigenen Leute gerichtet. Am Donnerstag wird im Bundestag über die Erweiterung abgestimmt und es ist nicht sicher, dass die schwarz-gelbe Koalition eine eigene Mehrheit bekommt. Zwar ist der Unmut meistens vorher größer, als wenn es wirklich drauf ankommt, aber trotzdem wurde in der Union heute schon mal probehalber abgestimmt. Dietmar Riemer zu den Ergebnissen.
Zwei Tage vor der alles entscheidenden Bundestagssitzung war das heute der Tag der Fraktionen. Stimmungen registrieren, Stimmen zählen. Das war das Geschäft der Fraktionsführungen. Und Peter Altmaier, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, war sich ganz sicher, dass das am Donnerstag so laufen wird.
Wir werden eine deutliche eigene Mehrheit zustande bringen. Schlusspunkt aus. Und im Übrigen muss die Debatte ja auch noch ein bisschen spannend bleiben.
Das wird sie auch, weil es bei der Probeabstimmung in der Unionsfraktion 11 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen gab. Wobei der Anführer der sogenannten Euro-Rebellen, Wolfgang Bosbach, gar nicht anwesend war. Den müsste man also noch dazuzählen. In der FDP sieht man die Sache äußerst gelassen. Dort gab es keine Probeabstimmung. Und man sieht sich auch in einer ganz neuen Rolle, meint Fraktionschef Brüderle.
Wir streben eine klare Mehrheit an und das Spielchen einer rauf oder runter habe ich nicht betrieben. Die FDP-Fraktion steht als Anker der Stabilität in der Koalition ohne Zweifel fest.
Einfache oder Kanzlermehrheit. In der CSU gibt es da zwei Meinungen. Die von Parteichef Seehofer, der will nämlich die Kanzlermehrheit, und die von Landesgruppenchefin im Bundestag Hasselfeld. Die sieht das nämlich so.
Wir haben auch darüber gesprochen und er war der Meinung, die Latte sollte man etwas höher hängen. Und ich habe gesagt, wir brauchen dazu eine eigene Mehrheit und dafür werde ich auch arbeiten und ich bin auch zuversichtlich, dass wir diese erreichen.
Zuversicht also bei der Koalition und die durchaus realistische Einschätzung, dass es für einen Triumph der Koalition mit einer Kanzlermehrheit von 311 Stimmen reichen könnte. Dass der Rettungsschirm durch den Bundestag kommen wird, und zwar mit überwältigender Mehrheit, steht ja sowieso außer Frage. Denn die Opposition macht mit. Aber nicht gern, sagt Fraktionschefin Künast von den Grünen.
Naja, das eine ist das Siechtum der schwarz-gelben Bundesregierung. Das andere ist die politische Vernunft. Wir unterstützen Europa. Das heißt nicht, dass wir schwarz-gelb stützen.
Und so sieht das auch SPD-Fraktionschef Steinmeier.
Wir werden diesen europäischen Rettungsschirm nicht nur politisch für notwendig halten, sondern wir werden ihm auch die Zustimmung nicht verweigern.
Einzig die Linksfraktion wird wie angekündigt da nicht mitmachen. Gregor Gysi sorgt sich nämlich darum, was passiert, wenn was passiert und Deutschland zahlen müsste.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Deutsche Bank ausgerechnet hat, dass im Haftungsfall ein Betrag bis zu 400 Milliarden Euro fällig werden kann mit allen Zinsen.
Und den müssten dann die kleinen Leute zahlen. Heute nochmal aufkommende Meldungen, dass der Rettungsschirm sowieso nicht ausreiche und alsbald neu aufgestockt werden müsse, ärgerte zwar einige Koalitionsabgeordnete, aber Regierungssprecher Seibert dementierte sogleich.
Es herrscht im Bundeskabinett, in der Bundesregierung vollkommene Einigkeit, dass der EFSF genau so ausgestattet sein soll wie am 21. Juli. Andere Diskussionen, andere Pläne gibt es in der Bundesregierung nicht.
Und das bestätigte auch Finanzminister Schäuble.
Heftige Kritik am bisherigen Krisenmanagement der Europäer kam heute erneut aus den USA. Präsident Obama beklagt das Zaudern der Verantwortlichen in der Euro-Krise. Ralf Sina aus Washington.
Mit ungewöhnlich deutlichen Worten wirft Obama den Staats- und Regierungschefs der Eurozone vor, in der Schuldenkrise zu langsam zu handeln. Europa habe sich nie vollständig von der Finanzkrise im Jahre 2007 erholt und habe es versäumt, umfassend auf die Herausforderungen zu reagieren, denen ihr Bankensystem ausgesetzt war, so der US-Präsident gestern auf einer Wahlkampfveranstaltung in Kalifornien. Zusammen mit der Situation in Griechenland habe dies eine Finanzkrise ausgelöst, die der Welt Angst einjage, so Obama. Mittlerweile hätten die Europäer zwar Maßnahmen ergriffen, um die Schuldenkrise zu bekämpfen, aber eben nicht so schnell, wie es nötig gewesen wäre. Die Schuldenkrise habe sich deshalb auf Übersee ausgeweitet und bedrohe auch die amerikanische Wirtschaft, betonte der US-Präsident. Frustriert über das Krisenmanagement der Europäer hatte sich am Wochenende bereits US-Finanzminister Geithner geäußert. Die Gefahr reihenweiser Pleiten, des Abzugs von Geldern bei Banken und katastrophaler Risiken müsse gebannt werden, so Geithner während der Tagung des Internationalen Währungsfonds. Obama befürchtet, dass Europas Finanzkrise die amerikanische Wirtschaft noch weiter schwächen und seine Wiederwahl gefährden könne. Denn noch nie in der amerikanischen Geschichte wurde ein US-Präsident wiedergewählt, während die Arbeitslosigkeit bei über 9% lag und keine Besserung in Sicht war.
3 Jahre ist die letzte große Finanzkrise her. Sie begann im September 2008 mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers. Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe wurde heute die Frage geklärt, ob Bankberater diese Pleite vorher hätten erkennen können. 2 Anleger hatten nämlich auf Empfehlung der Hamburger Sparkasse für jeweils 10.000 Euro Anlageprodukte gekauft und sind jetzt der Meinung, die Bank müsse Schadenersatz zahlen. Aber das sahen die Richter nicht so. Martin Röber aus Karlsruhe.
Bereits am Ende der mündlichen Verhandlung war es absehbar. In den beiden Pilotverfahren in Sachen Lehman-Pleite wurden die Klagen der beiden Geschädigten abgewiesen. Die Hamburger Sparkasse hatte ihnen Zertifikate in Höhe von jeweils 10.000 Euro verkauft. Im ungünstigsten Fall sollten die Anleger nach 5,5 Jahren zumindest den angelegten Betrag zurückerhalten. Doch nach der Insolvenz der US-amerikanischen Investmentbank im Jahre 2008 waren die Zertifikate praktisch wertlos. Das Landgericht Hamburg hatte den Klagen weitgehend stattgegeben, das Oberlandesgericht gab aber der Sparkasse recht. Die Anlageberater brauchten nicht vor einer möglichen Pleite der Lehman Brothers zu warnen. Schließlich hatten führende Ratingagenturen bestätigt, dass man der Bonität der Lehman Holding vertrauen dürfe. Der Bundesgerichtshof schloss sich dieser Ansicht an. Aus dem Urteil folgen 3 Leitlinien. Banken müssen bei solchen Zertifikaten vor dem allgemeinen Insolvenzrisiko warnen. Den Kunden muss klar werden, geht Lehman pleite, ist die Einlage unwiderruflich futsch. Zweitens, auch vor einem konkreten Insolvenzrisiko muss gewarnt werden. Das war im Falle Lehman aber nicht möglich, weil mehrere Ratingagenturen Lehman gute Noten erteilt hatten. Drittens, über mögliche Gewinne der Bank musste die Hamburger Sparkasse nicht aufklären. Dass Banken nicht für Gotteslohn arbeiten, sollte jedermann klar sein. Deshalb wurden die Klagen der beiden Anleger abgewiesen. Die Auswirkungen der BGH-Entscheidung sind immens. 40 Verfahren zum Lehman-Komplex liegen derzeit in Karlsruhe. Rund 40.000 Bürger sind angeblich auf die Lehman-Zertifikate hereingefallen. Experten schätzen den Schaden für die Anleger auf insgesamt 750 Millionen Euro. Und Kunden, Juristen, Verbraucherschützer hofften auf klare Richtlinien der höchsten deutschen Richter. Wie müssen Beratungsgespräche seriöser Anlageberater aussehen? Wie umfassend müssen sie über mögliche Risiken und finanzielle Nebenwirkungen aufklären? Dennoch wies der Vorsitzende Ulrich Wiechers darauf hin, die aktuellen Urteile werden keine Vorhersagen für die noch anstehenden Fälle erlauben. Es handelt sich nämlich jeweils um unterschiedliche Banken, um unterschiedliche Berater und um verschieden gestaltete Zertifikate.
Der Bundesgerichtshof hat also die Klagen auf Schadenersatz abgelehnt. Die Hamburger Sparkasse habe ihre Kunden nicht falsch beraten. Ist das ein Schlag ins Gesicht der Anleger, wie Verbraucherschützer meinen? Dazu ein Kommentar von Jürgen Webermann.
Und am Ende gewinnt immer die Bank. Dieser Satz trifft, leider muss man sagen, auch im Fall der Lehman-Zertifikate zu, über den der Bundesgerichtshof heute zu verhandeln hatte. Zwar betont der BGH, dass das heutige Urteil keine Grundsatzwirkung für die 40 anderen Fälle hat, die noch in Karlsruhe liegen, aber es wird vielen tausend anderen Anlegern den Mut nehmen, ihrerseits gerichtlich gegen Banken vorzugehen. Dass die Banken höchstrichterlich die Oberhand gewinnen, das verwundert jedoch nicht. Denn tatsächlich ist schon die Rechtslage verbraucherfeindlich. Sie sieht vor, dass die geschädigten Kunden beweisen müssen, dass da etwas grundlegend schiefgelaufen ist. Für die Banken ist das eine großartige Situation. Zwar sind die Schilderungen der Kunden, dass sie in die Zertifikate gedrängt wurden, dass ihre Berater ihnen statt von Risiko etwas von Sicherheit und Kapitalgarantie erzählten, sehr glaubwürdig. Aber wenn ein Bankberater dagegen hält und einfach das Gegenteil behauptet, dann haben die Kunden ein Problem. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass zum Beispiel aus den jüngst veröffentlichten internen E-Mails der Hamburger Sparkasse eindeutig hervorgeht, unter welchem Druck die Berater die Papiere verkauft haben. Natürlich verfestigt sich da der Eindruck, dass eine Menge schiefgelaufen ist. Aber im Einzelfall ist das für die Verbraucher meist nicht nachzuweisen. Die HASPA konnte sich also entspannt zurücklehnen, auch als durch die veröffentlichten Papiere klar sichtbar wurde, wie erschreckend unwissend die eigenen Mitarbeiter offenbar waren. Stattdessen mussten sich die klagenden Kunden eine perfide Argumentation der Hamburger Sparkasse anhören. Die Bank behauptete allen Ernstes, die Kunden hätten doch wissen müssen, dass Lehman eine ausländische Bank ist. Also hätte der unbedarfte Anleger um die Ecke denken und schlussfolgern müssen, dass das Geld im Fall einer Lehman-Pleite nicht im deutschen Einlagensicherungsfonds abgesichert ist. Alles klar also? Da verlangt die HASPA von ihren eigenen Kunden offenbar mehr Fachwissen als von den eigenen Mitarbeitern und kommt damit auch noch durch. Das ist bitter für die vielen Lehman-Geschädigten. Also bleibt, wie leider so häufig, der Ruf nach dem Gesetzgeber. Aber das Verbraucherschutzministerium in Berlin flickschustert nur. Beipackzettel, Beratungsprotokolle, der Einsatz von Testkunden, das sind alles schöne Ideen, die aber das Grundübel nicht beseitigen. Dass auch künftig die Kunden der Bank Fehler nachweisen müssen. Alle Forderungen der Verbraucherschützer, die Beweislast umzukehren, sind nicht durchgedrungen. Ein Schelm, wer sich dabei denkt, das könnte etwas mit der mächtigen Banken- und Sparkassenlobby zu tun haben. Zwar beteuert die Hamburger Sparkasse, bei ihr habe sich einiges geändert und die Qualität der Beratung sei grundlegend verbessert worden, sicher eine Lehre aus dem heutigen BGH-Fall. Aber insgesamt dreht sich das Karussell munter weiter. Fakt ist, das Bankberatungsgeschäft ist seit Lehman eher noch umkämpfter geworden, seit sich zum Beispiel auch Commerzbank und Deutsche Bank wieder verstärkt Privatkunden zuwenden. 2010 verkauften die Banken ihren Kunden sogar noch mehr Zertifikate als jemals zuvor. Die Botschaft, dass ein Bankberater den Titel Verkäufer von Finanzprodukten tragen müsste, ist anscheinend bei vielen Verbrauchern immer noch nicht angekommen. Insofern machen es viele Kunden ihren Banken auch wirklich leicht, am Ende immer als Sieger dazustehen.
Das war ein Kommentar von Jürgen Webermann. 18.46 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Auch Frankreich muss sparen. Morgen will die Regierung in Paris Einzelheiten bekannt geben. Fest steht schon, dass zahlreiche Lehrerstellen gestrichen werden. Zum neuen Schuljahr sind bereits 16.000 Jobs im Bildungsbereich weggefallen, weshalb Hunderttausende heute in Frankreich auf die Straßen gingen. Tous
ensemble! Qui dit suppression de poste?
Wer Stellen streicht, kommt dadurch auf Klassen mit 40 Schülern. Die Lehrer können sich nicht mehr um jeden Einzelnen kümmern. 100 Kundgebungen hat es im ganzen Land gegeben. So wie hier in Toulouse in Südfrankreich haben auch immer viele Schüler mit demonstriert. Sie sind die ersten Opfer der Sparwelle. Bisher sind rund 65.000 Jobs an den französischen Schulen gestrichen worden. Morgen geht in Paris der Haushalt für das kommende Jahr durchs Kabinett. Weitere 14.000 Streichungen sollen dort beschlossen werden. Viele Lehrer können nicht mehr. Sie haben inzwischen Klassen mit 35 oder 37 Schülern. Unter diesen Bedingungen zu arbeiten ist sehr schwer und es wird immer schlimmer. Zum ersten Mal seit 30 Jahren streiken heute auch die Lehrer der Privatschulen. Bemerkenswert, denn bisher galten hier Qualitätskriterien und Personalschlüssel, von denen die öffentlichen Schulen nur träumen können. Als Nicolas Sarkozy vor 5 Jahren gewählt wurde, hat er die Schulen zu einem seiner Politikschwerpunkte gemacht. Nicht Lehrerquantität sei wichtig, sondern Qualität. Das verkrustete Schulsystem könne ohne weiteres mit 10% weniger Lehrern arbeiten. Heute streikt deshalb fast die Hälfte aller Pauker. Der Präsident spottete am Morgen bei einer Werksbesichtigung. Es gibt Proteste, das ist normal in einer Demokratie. Aber die Stellen, um die es uns heute gehen muss, das sind nicht die Beamtenstellen. Es sind die Jobs in der Industrie, in den Unternehmen. Es geht um die Jobs, die der Konkurrenz ausgesetzt sind. Diese Einstellung könnte für den Präsidenten noch zu einem Boomerang werden. Denn nicht nur die Lehrer sind unzufrieden. Auch viele Eltern verzweifeln an der Schule ihrer Kinder und haben heute mitdemonstriert. Viele Grundschulklassen konnten dieses Jahr nicht eingerichtet werden, vor allem auf dem Land. Schulleiter laufen selbst zum Arbeitsamt, um sich Vertretungslehrer zu organisieren. Und manchmal übernehmen sogar Eltern den Unterricht. Am Ende fallen viele Schüler aus dem System und schaffen das Abi nicht. Martine Aubry, eine der sozialistischen Gegenkandidatinnen Sarkozys, verwies heute darauf, dass die Hälfte aller Abiturienten das erste Jahr an der Uni nicht schafft.
Johannes Duchow berichtete aus Paris. Eine große Koalition soll es werden in Mecklenburg-Vorpommern. SPD und CDU wollen ihre Zusammenarbeit in den nächsten 5 Jahren fortsetzen. Wo im Einzelnen die Prioritäten liegen, das wird in den nächsten Tagen ausgelotet. Heute haben die Koalitionsverhandlungen begonnen und dann waren erst mal die Fotografen dran.
Die Fotografen knipsten drauf los, als Ministerpräsident Sellering und Innenminister Cafier vor die Mikrofone im Treppenhaus der Staatskanzlei traten. Die beiden hatten ein Lächeln auf den Lippen nach mehr als 2 Stunden Verhandlungen. Sellering lobte die gute Gesprächsatmosphäre.
Wir arbeiten ja seit 5 Jahren zusammen, daran können wir ohne weiteres anknüpfen. Das war sehr konstruktiv, die Gespräche, und wir sind gut vorangekommen.
Auch der Chefunterhändler der CDU, Innenminister Cafier, sprach von einem Treffen auf Augenhöhe. Keiner habe den anderen untergebuttert. Es war offenbar eine Art Warmlaufen für den bevorstehenden Verhandlungsmarathon, der Mitte Oktober beendet werden soll. Heute gab es wenig Konkretes, keine Überraschung. Das Land will weitermachen mit seinem Anti-Schuldenkurs. Ob auch Schulden zurückgezahlt werden sollen, blieb allerdings offen. Bei der Wirtschaftsförderung soll etwas umgesteuert werden, weil es weniger Hilfen vom Bund und der EU gibt.
Und das hat auch zur Folge, dass wir die Fördergelder, die jetzt zur Verfügung stehen, noch stärker als bisher als Darlehen ausreichen, damit sie uns dann bei Rückläufen noch einmal zur Verfügung stehen.
Heißt auch, das Land setzt künftig weniger auf bloße Zuschüsse, die die Firmen nicht zurückzahlen müssen. Sellering und Cafier nannten keine konkreten Zahlen, auch beim Landespersonal nicht. Künftig sollen die Mitarbeiter in der Landesverwaltung stärker gefördert werden, sagte Cafier.
Wir kommen jetzt nach und nach in die Jahrgänge, wo viele in Altersruhestand gehen, wo wir also auch junge Leute, Nachwuchskräfte in den Bereichen einarbeiten müssen. Wir wollen Aufstiegsmöglichkeiten verbessern, also dass sich Leistung auch im öffentlichen Dienst auszahlt.
Ganz wichtig ist der neuen rot-schwarzen Landesregierung die Frauenförderung. Aber auch da gab es wenig Handfestes. Sellering sprach von 3 Abteilungsleiterposten in den Ministerien, die neu zu besetzen seien. Für heute war Sellering offenbar diese Marschroute wichtig.
Es ist eine generelle Linie vereinbart worden. Und wir werden ja in den nächsten Tagen über die einzelnen Bereiche reden.
Und da geht es dann ins Detail und möglicherweise ans Eingemachte. Zum Beispiel bei der Frage, ob auch nach 2015 noch Polizeistellen wegfallen sollen oder wie viel neue Lehrer eingestellt werden. Morgen schon wird weiter verhandelt.
Stefan Luthmann über die SPD-CDU-Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern. Wir kommen nochmal zurück zur schwarz-gelben Koalition in Berlin. Die vergangenen Wochen waren nicht leicht für das Duo Merkel-Rösler. Die Bundeskanzlerin und ihr Vize sind in Sachen Euro-Rettung ziemlich unterschiedlicher Meinung. Und aus verschiedenen Gründen wurde das auch alles in die Öffentlichkeit getragen. Aber heute präsentierten sich die beiden in bester Laune. In Berlin wurde zwischen 2 Euro-Rettungsgesprächen eine Biografie über den FDP-Chef vorgestellt. Und das hat Bundeskanzlerin Merkel höchstpersönlich übernommen. Peter Mücke war dabei.
Da sitzen sie also auf der Bühne, die Kanzlerin und ihr Vizekanzler. Rösler rutscht nervös auf dem Stuhl. Die Kanzlerin erinnert sich an die erste Begegnung bei den Koalitionsverhandlungen vor 2 Jahren.
Und das hat mir gut gefallen. Er hat direkt geantwortet, keinerlei Scheu gezeigt, große Auffassungsgabe, nett, fix, schnell, keine Umwege, Girlanden. Ja, und das war der Beginn schon einer guten Beziehung.
Eine Beziehung zwischen Mutti und ihrem Lieblingsminister, weil der so pflegeleicht ist.
Das vielleicht ist das ganze Kabinett voll von unprätentiösen Menschen, die ich alle gleichermaßen mag, aber Philipp Rösler ist trotzdem natürlich ein besonderer Fall.
Ein besonderer Fall also, dem sich Merkel irgendwie verbunden fühlt.
Eine der ungewöhnlichsten Politikerbiografien, die es in Deutschland je gegeben hat. Ohne Zweifel, auch die deutsche Einheit vor 20 Jahren hat ungewöhnliche Politikerbiografien mit sich gebracht. Wir wissen, dass seinerzeit viele Theologen und Naturwissenschaftler in die Politik gegangen sind. Auch mein eigener politischer Lebensweg war in keiner Weise vorstellbar.
Die protestantische Pastorentochter aus dem Osten und das Waisenkind aus Vietnam. Heute sind sie Kanzlerin und Vizekanzler der Bundesrepublik. Merkel habe sofort zugesagt, als Rösler im Kanzleramt angefragt hat, ob sie die Biografie vorstellen würde, heißt es. Ob sie mal an Absagen gedacht hat?
Nee, warum? Also nein, auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht.
Dabei hatte Rösler Merkel in den vergangenen Wochen ziemlich geärgert. Seine Denkausflüge in Sachen Griechenland-Pleite, gleich 2-mal maßregelte Merkel den FDP-Chef dafür.
Ich bin ja jetzt doch schon recht alt. Oft habe ich auch recht,
sagt Merkel. Und Rösler lächelt ein wenig verlegen. Die Botschaft ist angekommen, die Koalition versteht sich gut. Und Mutter Merkel hat das Sagen, auch wenn sie einen der Lieblingssätze Röslers zitiert.
Der Bambus biegt sich im Wind und Sturm, aber er bricht nicht. Ich meine, gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche zweite Hälfte der christlich-liberalen Koalition in dieser Legislaturperiode.
Das klingt mehr nach Hoffen als nach Glauben, aber das passt ja auch irgendwie zu einer Vorstellung eines Buches mit dem Titel Glaube, Heimat, FDP, in dem es in weiten Teilen um den gläubigen Katholiken Rösler geht. Nicht erst durch das Buch hat Merkel eines gelernt.
Wer Rösler unterschätzt, hat schon verloren.
So hat sich übrigens Horst Seehofer vor einigen Jahren auch einmal über Angela Merkel geäußert. Vom viel zitierten netten Herrn Rösler will Merkel jedenfalls nicht sprechen.
Wer wie Philipp Rösler im Alter von nur 27 Jahren der erste Generalsekretär der FDP in Niedersachsen wird, dann im Alter von nur 29 Jahren Fraktionsvorsitzender, mit gerade einmal 32 Landesvorsitzender der FDP, mit 36 Jahren Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, stellvertretender Ministerpräsident des großen Landes Niedersachsen, für den ist Nettigkeit oder mangelnde Nettigkeit die völlig falsche Kategorie. Denn der ist einfach Homo Politicus.
So wie Merkel eben. Und noch eine Gemeinsamkeit haben die beiden, den Musikgeschmack. Rösler hört Grönemeyer und Udo Jürgens.
Bei Udo Jürgens, gebe ich zu, ist es nicht eine Selbstverständlichkeit, aber durchaus
generationenübergreifend,
stärker.
Generationenübergreifend,
ja, bist du auch ein Fan? Wusste ich gar nicht.
Ja.
Na guck, im Februar kommt er nach Berlin. Ja? Wenn man sich die Texte mal anhört, die sind manchmal gar nicht so schlecht. Ehrenwertes Haus hat durchaus sozialkritische Ansätze. Und auch mit 66 Jahren, hochaktuell.
Rainer Brüderle ist 66 und im Augenblick vielleicht der Wichtigste im Ehrenwerten Haus FDP.
Peter Mücke war das aus Berlin. 9 Spiele in Folge hat der FC Bayern München zuletzt gewonnen, dabei 26:0 Tore erzielt. Aber heute Abend, am 2. Spieltag der Champions League, steht ein echter Härtetest an. Ab 20.45 Uhr spielen die Bayern zu Hause gegen Manchester City. Taufik Khalil berichtet.
Bayern München gegen Manchester City, das ist mit das Beste, das es im Moment in Europa gibt. Der Tabellenführer der Bundesliga gegen den Tabellenzweiten der Premier League. Doch Manchester steht anders als die im ersten Gruppenspiel in Villarreal siegreichen Bayern schon fast ein wenig unter Druck. Nach einem 1:1 gegen Neapel wird Manchester City in München kommen, weiß Bayern-Trainer Jupp Heynckes.
Das ist eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft zwischen Defensive und Offensive. Das ist eine kreative Mannschaft und jetzt wissen sie schon, wie sie spielen, ne? Natürlich nach vorne. Klar.
19 Tore erzielte Manchester bislang in 6 Ligaspielen, durchaus vergleichbar mit den 21 der Münchner bei 7 Spielen. Mit den Petrodollars von Clubbesitzer Sheikh Mansour aus Abu Dhabi hat sich Man City eine schlagkräftige Truppe zusammengekauft. Edin Dzeko, Sergio Aguero, Carlos Tevez und David Silva sind das offensive Prunkstück der Engländer.
Sie haben einen Spielerkader quantitativ und qualitativ sehr umfangreich. Ihr Trainer hat es auch besonders in dieser Saison verstanden, sehr viele und großartige Individualisten ins Team einzugliedern. Ich muss sagen, ich habe mir 2 Spiele angeschaut und bin beeindruckt.
Doch beeindruckt dürfte City-Trainer Roberto Mancini auch von den Bayern sein, zumal Jupp Heynckes mit Mario Gomez und Arjen Robben planen kann. Lediglich Holger Badstuber könnte wegen einer Grippe ausfallen. Dafür gibt es für Jerome Boateng ein Wiedersehen mit seinem alten Club. Der Innenverteidiger ist für das Spiel gegen Manchester City festgesetzt.
Bis in die Nacht hat Schalke-Manager Horst Held verhandelt. Dann kam die Einigung. Huub Stevens wird neuer Trainer bei Schalke 04 und damit Nachfolger des zurückgetretenen Ralf Rangnick. Kerstin Hermes über den neuen Schalke-Coach.
Das ging schnell. Nur 5 Tage sind vergangen seit dem Rücktritt von Ralf Rangnick wegen eines Burnout-Syndroms. Und schon hat Schalke einen neuen Trainer, Huub Stevens.
Es ist nicht wichtig, was in der Vergangenheit gewesen ist. Es ist wichtig, was heute ist und morgen ist. Und darum freue ich mich für die Herausforderung, um hier wieder als neuer Trainer von FC Schalke 04 zu sein.
Manager Horst Held war die Erleichterung anzusehen. Er wusste aber auch, dass er seine Entscheidung pro Stevens gut erklären musste. Jubelstürme hatte die Verpflichtung nicht ausgelöst, weder bei allen Fans noch bei den Beobachtern. Der FC Bayern München mit Trainer Jupp Heynckes war Helds Vorbild.
Bei anderen Vereinen funktioniert das auch, wenn ein erfahrener, älterer Trainer vielleicht nach Hause kommt, die nötige Ruhe und Gelassenheit an den Tag legt, die man braucht, gleichzeitig aber auch das Feuer noch hat, was man spürt. All das sind natürlich Argumente, die da natürlich eine große Rolle mitgespielt haben.
Huub Stevens war den meisten als wenig kommunikativ und eher schroff in Erinnerung geblieben. Außerdem stand er nicht unbedingt für attraktiven Fußball. Bei seiner Rückkehr gab er sich charmant, gesprächig und zukunftsorientiert. Sein erstes Engagement von 1996 bis 2002 auf Schalke hatte Stevens selbst beendet. Mit dem UEFA-Cup, den beiden Pokalsiegen und der Meisterschaft der Herzen sei auch sein Name gewachsen. Nun wolle er den guten Weg, den die Mannschaft mit Ralf Rangnick eingeschlagen habe, fortführen, so Stevens.
Am Sonntag trifft Stevens in seinem ersten Bundesligaspiel auf den Hamburger SV. Auch der hatte ja zunächst mit ihm verhandelt, aber auf die Nachricht aus Schalke reagierten die HSV-Verantwortlichen heute dennoch gelassen. Man werde dafür umso mehr geben, sagte HSV-Sportchef Frank Arnesen, dass die 3 Punkte am Sonntag auf jeden Fall nach Hamburg gehen. Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.